Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, wir schließen jetzt einen Kreis oder besser gesagt ein Dreieck, weil es gibt ja das heilige Triumvirat der Wiener Klassik. Mozart, Beethoven und Haydn, das sind die Komponisten der Wiener Klassik, also der klassischsten Ära der klassischen Musik.
Ja.
Und über Mozart und Beethoven haben wir viel erzählt, aber über Haydn noch fast nichts.
Und das ist wieder ganz typisch.
Und,
zu Lebzeiten hat man gesagt, Papa Haydn, das klingt sehr niedlich. Er war überhaupt nicht niedlich, ganz und gar nicht, aber er war der Papa, das ist gar keine Frage.
Okay.
Er war Jahrgang 1732, also fast 40 Jahre älter als Beethoven. Und immerhin, Mozart ist in der Mitte drin, 1756 geboren. Haydn hat alles erfunden. Es stimmt nicht ganz, aber fast. Im Grunde ist es richtig. Und die anderen beiden haben zum Teil Seite an Seite mit Haydn die Dinge dann aufgenommen und vervollkommnet. Stimmt auch nicht ganz, aber im Grunde richtig. Und da ist etwas entstanden, was wir bis heute, wie du sagst, als Wiener Klassik bezeichnen. Und das gehört nach allgemeiner Anschauung zum Nabel dessen, was wir klassische Musik nennen, also was wir Musik, europäische Kunstmusik nennen.
Das heißt, Haydn hat die Klassik erfunden, aber er wird ständig vergessen.
So ist es. Er gespielt wird er nicht. Man weiß bis heute, wer Joseph Haydn war. Also das, was du sagst, Haydn, Mozart, Beethoven, das Triumvirat der Wiener Klassik.
Mhm.
Wir alle können sofort irgendetwas von Mozart, die kleine Nachtmusik, wir können sofort Freude, schöne Götterfunken von Beethoven singen, fällt jedem sofort ein. Was fällt uns eigentlich ein, wenn es um Haydn geht?
Mir fällt tatsächlich eine Sache ein, aber nur weil wir sie hier im Podcast schon mindestens einmal erwähnt haben, nämlich die alte Kaiserhymne. Ich wollte dir mal kurz mein Halbwissen über Haydn präsentieren, damit du das dann vervollkommnest. Er gehört zu diesen drei mächtigen Komponisten der Klassik. Dann weiß ich, dass er irgendwelche Verbindungen ins Burgenland und zur Adelsfamilie Esterhazy hat. Da gibt es auch so Festivals immer noch und da gibt's, das war irgendwie wichtig, glaube ich. Und dann gibt es diese Haydn-Hymne, also die Melodie der alten Kaiserhymne der Habsburger Monarchie. Das war ja damals Gott erhalte Franz den Kaiser. Und das wurde dann immer umgedichtet, je nachdem, welcher Kaiser gerade an der Macht war, oder? Und dann später wurde dieselbe Melodie für die deutsche Nationalhymne verwendet. Und da heißt es jetzt Einigkeit und Recht und Freiheit.
Bis heute, ja.
Genau. Also das ist die eine Melodie von Haydn, die ich kenne. Aber ich glaube, ich könnte tatsächlich jetzt bewusst keine andere dir nennen.
Das glaube ich.
Und welches sollte ich denn kennen?
Ja, es gibt sehr viele. Wir werden dann sicher das eine oder andere anspielen. Haydn war Weltmeister im Erfinden von Melodien, die wie Volkslieder klingen und die wie das Kaiserlied natürlich zu Volksliedern dann geworden sind, die aber definitiv von ihm komponiert wurden. Ein bisschen so wie bei Mozart, Zauberflöte, das sind Lieder im Volksliedrang.
Mhm.
Aber sie sind definitiv komponiert. Und Haydn, da gibt es eine Wechselwirkung. Er hat geschöpft, und zwar aus dem Vollen geschöpft, aus der Volksmusik seiner näheren Umgebung. Und du hast schon gesagt, der Burgenland war wichtig, geboren in Rohrau, heutigen Niederösterreich, dort sozialisiert mit den Liedern, die die Bauern gesungen haben, mit den Liedern, die man in der Kirche gesungen hat, ganz wichtig für alle Musiker der damaligen Zeit, die Kirchenmusik, und hineingewachsen durch seine Anstellung an Adelshöfen, zuerst beim Grafen Morzin, dann bei Fürst Esterhazy, wo er zum Hofkapellmeister aufstieg und sich wirklich von der Pike auf hochgedient hat. Er war zuerst Vizekapellmeister an der Seite eines älteren Komponisten und dann wurde er zum Hofkapellmeister bei Esterhazy. Das war etwas. Ich meine, Esterhazy war im ungarischen Reichshälfte der führende Fürst, der konnte auf Augenhöhe mit dem Kaiser verkehren oder mit der Kaiserin. Und der hatte natürlich eine enorme Kapelle, der hatte ein eigenes Theater, wo Haydn Kapellmeister war. Und das, was man immer vergisst, er hat viele, viele Jahre seines Lebens, vor allem einmal als Kapellmeister dieses fürstlichen Theaters in Esterhazy, knapp über der Grenze in Ungarn, hat er als Theaterkapellmeister gewirkt. Das heißt, er hat sich einen wichtigen Teil seines Lebens vor allem einmal mit Oper beschäftigt, hat Opern komponiert, Opern fremder Komponisten einstudiert und aufgeführt, war daher immer bestens informiert, was ringsum an anderen Fürstenhöfen und in anderen Städten passiert. Andererseits hat er gesagt, ich war ja immer da in der Einöde, so musste ich original werden, ist ein Zitat von Haydn. Das heißt, er hat zwar die Partituren von allen Seiten bekommen, aber er musste sich seinen Reim drauf machen und er hat sich einen Reim drauf gemacht, wie kein anderer seiner Generation konnte. Und so ist er der große Joseph Haydn geworden, der aus dem kleinen Esterhase heraus, Esterhazys hatten natürlich auch ein Palais in Wien, wo er dann auch musiziert hat, ein weltbekannter Komponist geworden, in jahrzehntelanger Aufbauarbeit. Das Komische ist, dass wir reden vom Opernkapellmeister Haydn. Das hat heute keine Relevanz mehr in Wirklichkeit. Was für uns wesentlich ist, und wenn wir sagen, er hat die Klassik erfunden, Haydn war der Erfinder der Symphonie und der Erfinder des Streichquartetts, also der beiden Hauptgattungen, wie wir sie heute kennen und wie sie grundlegend wurden für zumindest eineinhalb Jahrhunderte der Entwicklung der sogenannten klassischen Musik, also der europäischen Kunstmusik. Natürlich ist das nicht ganz richtig, weil natürlich gab es vor Haydn Symphonien, gab es vor Haydn Streichquartette, aber so wie wir sie kennen, als die grundlegenden musikalischen Formen, hat definitiv Haydn sie entwickelt und da konnten Mozart und Beethoven anknüpfen und seit damals kommt niemand um diese drei Komponisten herum und Haydn war die grundlegende Figur und dann letztlich auch, obwohl es da große Reibereien gegeben hat, war er ja auch der Lehrer von Beethoven und ein väterlicher Freund von Mozart, den er selber dem Papa von Mozart gegenüber als den größten Komponisten bezeichnet hat, den er je kennengelernt hat.
Ich würde sagen, jetzt hören wir mal ein bisschen Haydn.
Das Finale, das Symphonie Nummer 88, da sieht man schon, wie viel der komponiert hat. Wir haben 104 erhaltene, also mit Nummern versehene Symphonien, die wir noch alle spielen könnten.
Boah, im Vergleich mal kurz, die anderen Komponisten, die wir hier schon behandelt haben, die haben dann oft nur 10 Symphonien, oder?
Ja, Beethoven 9 und das ist dann schon eine stattliche Zahl, weil Brahms, Schumann jeweils nur mehr 4, Bruckner hat 9 noch zustande gebracht, Mahler sogar 9,5 oder 10,5, wenn man das Lied von Erde dazu rechnet. Aber es ist also deutlich weniger geworden.
Haydn über 100. Eine 104. Symphonienmaschine.
Ja und eben nein. Das Irre ist, das war die Symphonie, geboren aus der Gebrauchsmusik. Das war halt Unterhaltungsmusik, wie man sie komponiert hat. Und da muss man sich eben vorstellen, nicht nur der Fürst Esterhazy, sondern jeder bessere Graf, von den Fürsten gar nicht zu reden, hatte seine Kapelle. Und die haben gespielt, wenn Gäste kamen, die haben gespielt zum Abendessen, die haben gespielt in den Theatern und so weiter. Und das war ein reger Betrieb von außerordentlich ausgebildeten Musikern. Die waren hervorragend natürlich, waren ganz tolle Musiker drinnen. Und die haben ja auch nichts anderes zu tun gehabt. Die haben den ganzen Tag geübt, geprobt, gearbeitet, um dann eben etwas präsentieren zu können. Und das war Gebrauchsmusik. Aber Haydn hätte sich unendlich gelangweilt, wenn er so nach Schema F alles immer abgeliefert hätte, wie die weniger talentierten Komponisten seiner Zeit, die natürlich rauf und runter Symphonien geschrieben haben. Ja? Oder Serenaden oder Divertimenti oder wie das Zeugs alles heißt. Und er hat das alles auch geschrieben. Nur es wäre ihm langweilig gewesen, das einfach so nach Schema F herunterzuarbeiten. Und er hat für nahezu jedes Stück, ich glaube, es gibt kaum eine Symphonie oder ein Streichquartett oder ein Klaviertrio oder ein Divertimento von Haydn, wo nicht zumindest ein, zwei Dinge drinnen sind, wo man aus der Lethargie sofort wieder aufwacht und sagt, ja, das klingt so, wie heute ein Divertimento oder eine Symphonie klingt, wo er uns überrascht. Und das war seine unglaubliche Stärke, dass er originell war, dass er Witz hatte, dass er Gefühl transportieren konnte und dass er einem einfach, so wie wir jetzt gerade gehört haben, Freude gemacht hat. Mhm. Das hört man gern. Ja? Da swingt man gern mit und da kann man sich vorstellen, dass der Fürst gesagt hat, spiel er das nochmal, weil das will man einfach gleich noch einmal hören. Nicht? Ja. Und dazu ist es einfach nicht, es wirkt wie ein Volkslied, ist aber keines, sondern ist aus dem Geist der Volksmusik geschöpft. Das war seine allergrößte Stärke. Ja? Also aus dem Boden seiner Musik geschöpft und das aber kunstvollst verarbeitet hat. Denn auch aus diesem simplen, scheinbar so simplen Thema, macht er ja was. Er entwickelt es weiter, er spielt damit Ping-Pong sozusagen, kommt dann irgendwie zurück. Man muss einmal hören, wie, mit was für einem unglaublichen Trick diese Melodie am Ende dieses Satzes zurückkommt. Da bleibt das die Musik irgendwie stehen mit diesem Papa, Papa, Papa und plötzlich ist das Thema wieder da. Also man fällt einfach in diese Musik wieder zurück. Also das hat Witz,
ja.
Das hat Charme, das ist wie wenn dich einer anschaut und so ein bisschen anzwinkert.
In der Vorbereitung ist mir untergekommen die sogenannte Paukenschlag-Symphonie. Was hat es damit auf sich?
Wie gesagt, er war immer für Überraschungen gut und in der Paukenschlag-Symphonie, das ist eine der sogenannten Londoner Symphonien, das sind die letzten 12 Symphonien, die er wirklich, da ist er zweimal nach London gereist, das hieß ja wirklich etwas damals, und hat dort längere, also viele Monate dann jeweils war er in London und hat dort jeweils 6 neue Symphonien, also insgesamt gibt es eben 12, präsentiert und das sind Hunderte solche Sachen drinnen. In jedem Satz ist irgendein Überraschungsmoment. Und das ist der berühmteste, denn da ist auch so eine ganz einfache Melodie, die gespielt wird. Dann wird sie ein bisschen leiser wiederholt und dann clasht das ganze Orchester mit der Pauke hinein. Also alle, die da eingeschlafen sind, so geht der alte Witz, sind sofort wieder aufgewacht. Die Leute waren wach, also da bin ich ganz sicher. Aber sie sind trotzdem und bis heute fahren die Leute zusammen, obwohl sie ja wissen, dass da die Paukenschlag-Symphonie gespielt wird.
Das war der Paukenschlag.
Das war der Paukenschlag, der berühmte Paukenschlag. Und natürlich, es bleibt nicht dabei. Das ist wie ein Kinderlied, nicht? Und dann kommt plötzlich dieser Clash und dann schreibt er über dieses Thema mehrere Variationen. Und gleich in der ersten Variation macht er sich über diesen Paukenschlag schon lustig und bindet ihn sozusagen mehrfach in diese Variation ein. Und auch in weiteren Variationen kommen dann immer diese Fortissimo-Schläge, aber immer dort, wo man sie nicht erwartet. Also er spielt mit uns, mit unseren Hörerwartungen, seinen eigenen Spaß und der Freude.
Finde ich lustig, dass, wie du vorhin gesagt hast, andere Komponisten in ihrer ganzen Lebenszeit 9 Symphonien zustande bringen und Haydn schreibt auf Dienstreise 12.
Ja, quasi auf Dienstreise.
Ja, gehen wir kurz seinen Lebensweg durch, wie er von Rohrau in Niederösterreich über seine Esterhazy-Jahre dann in London gelandet ist. Also, was ist da passiert?
Nein, das Wichtige ist, zuerst kam er einmal, weil er musikalisch war und das hat man damals entdeckt, kam er als Kapellknabe nach Wien, also quasi war er Sängerknabe in Wien, im Stimmbruch sofort entfernt worden und musste schauen, wie er durchkommt und hat bei dem damals sehr berühmten Komponisten Nicola Porpora, einer der wichtigsten Opernkomponisten der damaligen Zeit, hat er sich verdingt, da war er der Laufbursche, ja? Dem hat er die Schuhe putzen müssen, das Essen bringen müssen und hat dafür auch Musikunterricht erhalten. Okay. Nicht? Und hat bei dem wahnsinnig viel gelernt. Übrigens kann man schauen, das war, wenn man vor der Michaelerkirche steht, linker Hand das Haus am Kohlmarkt, da ist, glaube ich, sogar eine Gedenktafel und da in der Dachstube hat der Haydn seine erste, als Bursche, als Teenager, seine ersten Sporen sich verdient als Laufbursche des Herrn Porpora. Okay. Und dann hat er Anstellungen bekommen, er war unter anderem, also war er beim Grafen Morzin, böhmischer Adeliger, und kam dann als Vizekapellmeister zu Esterhazy, und dort ist er jahrzehntelang geblieben. Da war der Fürst Nikolaus der Prächtige, der hat natürlich eine große Hofhaltung gehabt, schon um sich gegen die Habsburger ordentlich zu positionieren. Und da war Haydn irre wichtig. Und die Nachricht von diesem genialen Komponisten hat sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und nach ein, zwei Jahrzehnten sind schon die Raubdrucke erschienen in Paris und in London von seiner Musik, zum Teil unter seinem Namen, immer öfter unter seinem Namen. Dann hat man schon Fälschungen herausgebracht, also zweitklassige Musik unter dem Namen Haydn, weil es sich gut verkauft hat. Also er wurde so nach und nach durch seine konsequente Arbeit wirklich berühmt, bis er dann Aufträge gekriegt hat. Zuerst einmal aus Paris, wo er nicht selber hingefahren ist, aber für Paris hat er die 6 Pariser Symphonien komponiert, knapp vor der Revolution. Dann wäre noch eine Paris-Tranche geplant gewesen, die aber aufgrund der Revolution dann natürlich nicht mehr stattgefunden hat. Dann hat man ihn nach London eingeladen. Und er hat lange gezögert, aber wie er dann die Gage gehört hat, hat er es doch gewagt. Und ist also zweimal damals schon als quasi betagter Mann, denn er war Jahrgang 1732 und er war da schon an die 60, wie er das erste Mal nach London kutschiert ist. Und beim zweiten Mal war er schon über 60 und das war ja für damals schon beinahe ein Greisenalter.
Kurze Zwischenfrage, wie ist man damals weltberühmt geworden? Über welche Wege war das möglich? Weil klassische Medien gab es nicht, geschweige denn digitale Verbindungen?
Nein, aber es gab natürlich zwischen den Fürstenhäusern und zwischen den fürstlichen Kapellen und durch reisende Musiker natürlich einen regen Austausch. Und wenn da jemand ein tolles Quartett oder eine tolle Symphonie gefunden hat, dann hat er die mitgenommen unter Umständen und hat sie woanders präsentiert. Nicht? Und es war ein reger Austausch und Haydn hat ja auch gebraucht andere Opern von anderen Komponisten, die er dann aufgeführt hat in Esterhazy und einstudiert hat. Und das war also der Notenhandel war sehr, sehr wichtig. Also man musste schauen, dass man gedruckt wird. Es gibt dann Korrespondenzen auch mit französischen und englischen, holländischen Verlegern, die halt dann die Werke herausgebracht haben. Zum Teil konnte er es mehrfach verkaufen. Wir gehen ja heute aus, dass es ein Tantiemensystem gibt. Das gab es damals natürlich nicht. Aber er hat so eine Serie von 6 Quartetten oder von 6 Klaviersonaten oder 6 Klaviertrios, hat er verkauft an einen Händler, der hat ihm so und so viel Gulden dafür bezahlt, dafür hat der Händler dann kassiert, da hat der Komponist dann nichts mehr bekommen. Aber sein Name hat sich verbreitet. Und wenn alle fanden, das ist tolle Musik, was gibt's denn von dem noch? Also das ist Angebot und Nachfrage und er war einfach dermaßen qualitätvoll in dem, was er geliefert hat, dass alle gesagt haben, Haydn, Haydn, Haydn muss her.
Nicht? Und noch eine Zwischenfrage, um nochmal zurückzuspringen zu seiner musikalischen Erweckung als Sängerknabe. Das war beim Stephansdom war er ja Sängerknabe.
Genau.
Gab es damals einen Stephansdom-Sängerknabenchor?
Es gab die Hofmusikkapelle, das sind bis heute unsere Sängerknaben. Mulia tacet in ecclesia. Frauen dürfen in der Kirche nicht singen und haben überhaupt zu schweigen.
Das war die Regel damals.
Das war die Regel bis weit herauf. Das heißt, es musste Sängerknaben geben. Das heißt, man hat die kleinen Buben gebraucht, die noch hoch singen konnten. Die wurden hervorragend ausgebildet. Und wenn einer Pech hatte und eine so schöne Stimme hatte, dass man gesagt hat, das wollen wir uns erhalten, so ist das Kastratenwesen entstanden. Die höchst bezahlten Opernsänger waren nicht die Primadonnen und die Tenöre, wie man heute glauben würde, sondern waren die Kastraten, die ungeheuer virtuos waren. Und die Grundlage der musikalischen Schulung dieser Leute, die hat gelegt diese Erziehung in den Kirchenchören. Und da war bei Haydn eben mit beteiligt. Und wie gesagt, zum Glück hat er...
Ja, aber es gibt das nicht so guter Sänger war.
Genau. So wurde er also zu den bedeutendsten Komponisten seiner Ära.
Und dann hast du ja schon erwähnt, dass er quasi der Mentor von Mozart und Beethoven war. Mozart war ja 24 Jahre jünger, Beethoven war 38 Jahre jünger. Mhm. Sind die drei eigentlich je zusammen an einem Tisch gesessen?
Das glaube ich nicht. Es war so, dass Beethoven, wie er das erste Mal nach Wien kam, hat er Mozart spielen hören. Und eigentlich war der Plan, wie er dann das zweite Mal kam, Anfang der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts, dass er bei Mozart studieren sollte. Und das war Mozart tot seit 1791 und so kam es also dazu, dass gar keine Frage war, dann Haydn. Es gab niemand anderen, der auf dem Niveau war, wo man den Beethoven, der so unglaublich talentiert war, hingeschickt hätte. Und so wurde also Beethoven zum Schüler Haydns. Und da ist ja die berühmte Geschichte, der Tagebucheintrag des Grafen Waldstein, der Beethoven, der von Bonn weggegangen ist, geschrieben hat, lieber Beethoven, Sie reisen jetzt nach Wien, dort empfangen Sie durch Fleiß, durch ununterbrochenen Fleiß, empfangen Sie Mozarts Geist aus Haydns Händen. Mozart war schon tot, aber Waldstein, dem kommt das wirklich zugute, dass man sagen kann, der war der, der die drei Wiener Klassiker als erster auf einem Blatt Papier im Jahr 1792 verewigt hat. Und der hat recht behalten. Mozarts Geist aus Haydns Händen ist natürlich ein bisschen ein Umweg, aber man muss schon sagen, dass die Begegnung mit Mozart, Begegnung mit Beethoven war für Haydn nicht so angenehm. Er hat natürlich sofort erkannt, was der konnte. Aber Beethoven war ja ein Heißsporn und hat ja nicht daran gedacht, sich da irgendwie unterzuordnen und sich überall als untertäniger Schüler von Joseph Haydn zu präsentieren. Er hat natürlich auch sehr genau gewusst, was Haydn konnte und was er ihm verdankt. Aber er hat zum Beispiel sein Opus 1 nicht dem Haydn gewidmet, was eigentlich man erwartet hätte, die ersten Klaviertrios, sondern erst Opus 2, die ersten Klaviersonaten sind dann dem Lehrer Haydn gewidmet. Ja, das hat der Haydn gar nicht nett und gut gefunden. Wie auch immer, die waren sich nicht immer grün, aber natürlich, sie wussten sehr genau, Beethoven wusste sehr genau, es gibt keinen anderen als den Haydn, bei dem ich jetzt wirklich noch was lernen kann. Und Haydn hat sehr genau gewusst, was der Junge kann und hat ihn ja dann letztlich auch empfohlen. Denn wir waren bei Esterhazy, er war bis zu seinem Lebensende Hofkapellmeister bei Esterhazy, das war dann schon der Enkel von dem Fürsten, der ihn engagiert hatte, der überhaupt nicht mehr interessiert war und der wusste natürlich, dass er da ein Juwel hat und der hat fast die ganze Kapelle entlassen, aber den Haydn hat er nicht entlassen, weil das war ein irres Renommee, dass ich den berühmtesten Komponisten der Welt ist, mein Hofkapellmeister. Er musste gar nichts mehr machen, konnte eben auch nach London reisen, aber er musste einmal im Jahr eine große Messe abliefern. Mhm. Und zwar zum Namenstag der Fürstin Esterhazy. Und das hat er auch gemacht. Das sind die sechs großen Messen, eine besser als die andere, ganz bedeutende Musik des späten Haydn. Also das Letzte, was er eigentlich an vollendeter Musik dann hinterlassen hat. Und eine siebte war er schon zu schwach und hat aber seinen Schüler Beethoven, der damals aber schon ziemlich berühmt war, empfohlen. Und so kam die erste Messe von Beethoven zustande, die große C-Dur-Messe. Und die war dann schon wieder so, Haydn war immer originell, aber Beethoven war schon wieder so anders, dass der Fürst dann zu ihm gesagt hat, ja, mein lieber Beethoven, was hat er denn da wieder gemacht? Das war schon irritierend. Ja, das war
weird.
Schon zu avanciert. zu avanciert, genau.
Okay.
Und also so hat sich die Klassik entwickelt. Aber was ich sagen wollte, Mozart und Haydn wussten genau, dass sie und nur sie auf Augenhöhe miteinander verkehren können. Und da muss man sich mal vorstellen, Mozart hat einen Zyklus von 6 Streichquartetten komponiert, nach dem Vorbild der großen Haydn-Quartette, die er Haydn gewidmet hat. Das sind die sogenannten Haydn-Quartette von Mozart. Eines besser als das andere. Und er schreibt selbst, und wenn Mozart das schrieb, dann hat das was geheißen, weil er war immer sehr spontan und alles ist schnell gegangen. Produkt einer langen und schwierigen Arbeit.
Okay.
Also er hat sich wirklich Mühe gegeben. Die Stücke sind unglaublich und haben im Umkehrschluss wiederum den Haydn inspiriert zu seinen späten Streichquartetten, die alle nach den Mozart-Quartetten entstanden sind. Und in Wien, müssen wir uns vorstellen, hat es ein Streichquartett gegeben, wo Haydn die erste Violine gespielt hat, Dietersdorf, sehr guter Komponist der damaligen Zeit, die zweite Violine, Wannhall, auch ein talentierter Komponist, das Cello und Mozart die Bratsche. Da wäre man gerne ein Mauserl gewesen und wäre dabei gewesen. Ja.
Was sind denn, kann man das so sagen, was sind musikalisch die größten Unterschiede zwischen diesen drei großen Komponisten? Kann man da typische Stilmittel benennen, an denen man erkennt, das ist jetzt ein Mozart, das ist jetzt ein Haydn, das ist jetzt ein Beethoven?
Sehr schwer. Bei Beethoven ist es relativ leicht, weil, wie gesagt, da hat schon der Fürst Esarhaz gesagt, na, was soll denn das jetzt wieder sein? Also ist der Verrücktere, der schon in Richtung Romantik auskragt, der die kraftvollere, die trotzigere, die auch oft spritzige, geistreiche Musik schreibt, aber immer schon mit einer Stoßrichtung ins Schwere, ins Romantische. Also das könnte weder von Mozart noch von Haydn sein. Bei Mozart und Haydn, zugegeben, ist es oft schwer, aber man könnte sagen, der elegantere, weltgewandtere, raffiniertere ist der Mozart. Und der, die Beispiele, die wir gehört haben, der erdigere ist der Haydn. Und sie treffen sich natürlich in der Spiritualität ihrer Arbeit. Beide machen aus nichts alles. Aber jeder im Tonfall doch ein bisschen anders. Eine witzige Unterscheidung gibt's. Das hat mir der Paul Badura-Skoda mal gesagt. Es gibt dann eine wunderbare Möglichkeit, wie man ein Menuett von Mozart unterscheiden kann von einem Menuett von Haydn. Wenn man auf die Melodie, den Text "Is this the O'Reilly who owns the hotel?" sprechen kann, dann ist es Haydn. Und wenn man es nicht kann, ist es ein Mozart-Menuett.
Wie kommt man bitte darauf?
Das weiß ich nicht. Das ist das Einzige, was sich ausgeht. Ich habe schon versucht, in diesem Rhythmus einen deutschen Satz. Ich habe noch nichts Gescheites gefunden.
Aber heißt das, dass Haydn immer denselben Rhythmus
quasi
hat,
also
in
immer dieselbe, ja, immer dieselbe metrische Gewichtung. Es stimmt natürlich nicht immer, aber verblüffend oft.
Is this the O'Reilly that owns,
who owns the hotel?
Das kann man auf Deutsch schon sagen. Zum Beispiel, ist das der Musikkritiker, den ich so mag?
Musikkritiker. Ah,
das ist schon zu lang.
Das ist ein typisches Haydn.
Unglaublich, man kann es wirklich sagen.
Man kann es wirklich sagen dazu. Jetzt spielen wir mal Mozart.
Geht nicht.
Spielen wir noch an Mozart.
Geht auch nicht.
Also gut.
Aber gibt es noch ein zweites Haydn-Beispiel, wo es geht? Sonst glaube ich es dir nicht. Ja, es geht wirklich. Das eine Beispiel mit ein bisschen Verzierung, aber man kann diesen Satz sagen. Wir brauchen einen deutschen Satz, damit man sich das leichter merken kann.
Also ich hab versucht, mir ist nichts Gescheites eingefallen.
Ist das der Musikfreund, der Haydn durchschaut?
Ja, sehr gut. Ja.
Das geht,
das
oder?
Das ist der diesen Satz dazu Menuett sagen kann. Stimmt,
genau. Ja.
Ist das der Musikfreund, der Haydn durchschaut? Gut.
Wenn man diesen Satz sagen kann,
dann
auf
ist es
den Rhythmus von Haydn, dann ist es Haydn.
Ja. Man darf nur nicht sagen, der Mozart durchschaut.
Mozart lässt sich nicht durchschauen. Haydn lässt sich durchschauen. Okay.
Das ist vielleicht der Unterschied zwischen den beiden, wenn du gefragt
aber
hast.
Aber so simpel.
Nein, es ist nicht natürlich, jeder. Es geht nicht immer. Aber es geht verblüffend oft, wie gesagt. Ja.
Ich habe noch eine Frage zur Wiener Klassik. Haydn ist der Vater der Wiener Klassik, sagst du, und der sozusagen Papa im Geiste von Beethoven und Mozart. Aber als wir vorher das Leben von Haydn durchgegangen sind, hat sich das nicht unbedingt in Wien abgespielt.
Doch, zum Teil. Weil der Fürst Esterházy natürlich mit seiner Kapelle also mit seinem ganzen Entourage übersiedelt ist von Esterházy nach Wien.
Also hat das Wiener Musikleben dann schon geprägt.
Absolut mitgeprägt, mit seinen Auftritten in Wien natürlich, weil das war natürlich bald klar. Und ich meine, die Kaiserin Maria Theresia hat gesagt, wenn ich eine gute Opera hören möchte, muss ich nach Esterházy fahren. Die Anerkennung dessen, was Haydn geleistet hat, auch in der Vokalmusik, und denken wir nur an die großen späten Oratorien, die Schöpfung und die Jahreszeiten.
Ja, du sagst es, da denken wir dran. Was muss man dann darüber wissen? Was ist das genau?
Ja, da muss man wissen, ich meine, dass die Oratorien, also das heißt Vokalmusik für den Konzertsaal, meistens oder sehr oft geistlichen Hintergrunds, Georg Friedrich Händel in London eigentlich entwickelt hat, wie er mit seiner fünften Opernkompanie endgültig pleite gegangen war, hat er gesagt, also ich brauche überhaupt keine Kulissen, ich brauche keine Opernhäuser, ich gehe in den Konzertsaal und mache dort große Musikdramen. Das war das Oratorium in London unglaublich populär und Händel hat damit wahnsinnig viel Geld verdient. Und aus London kam auch die Anregung, ein Oratorium zu schreiben, das war die Schöpfung. Nach Miltons Paradise Lost, also das ist ein englischer Klassiker, literarischer Klassiker. Das ist die Schöpfungsgeschichte und auch da wieder, und das ist so typisch, wo die Schöpfungsgeschichte erzählt wird, im Anfang erschuf Gott und so weiter, das Finsternis liegt auf der Erde und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der Paukenschlag in der Symphonie ist nichts dagegen.
Noch so ein Paukenschlag. Jetzt stellen wir uns vor, wie das geklungen hätte, wenn Haydn nicht die Schöpfungstheorie vertont hätte, sondern die Urknalltheorie.
Hat er ja eigentlich mit vertont, ein bisschen. Das gab es natürlich nicht. Aber wenn wir das Chaos am Anfang hören, dann hat das durchaus etwas, jedenfalls von dieser Ursuppe, wo man sich denkt, das hat noch keine Richtung. Da muss einer eingreifen. Das klingt für uns natürlich, wir sind an die Avantgarde gewöhnt, also für uns klingt das nicht so, aber man muss sich vorstellen, was das für die Leute damals um 1800 bedeutet, diese eigentlich vollkommen ungeordnete Klänge zu hören. Das war schon was Besonderes. Und es gab dann noch ein zweites, die Jahreszeiten, auch nach einer englischen Vorlage, wo er sich dann schon sehr schwer getan hat, weil er sich schon sehr alt gefühlt hat, aber auch da ist Musik von einer Frische drinnen. Das ist ein Hohelied der Arbeitskraft und des freudigen, gottergebenen menschlichen Tuns. Und der Ackersmann eilt zur Arbeit auf das Feld und pfeift ein Liedchen. Und was pfeift er? Er pfeift die Paukenschlag-Symphonie. Ah.
Schreitet dem Pfluge fütend nach. Schon eilet froh der Ackersmann zur Arbeit auf.
Da war wieder dieses Bam, Bam, Bam. bam, 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 bam.
Genau, das ist das Paukenschlag-Thema ohne Paukenschlag. Aber er konnte sich selbst zitieren. So populär war er. Das muss man sich vorstellen, was das damals geheißen hat. Es gab kein Radio, kein Plattenspieler, kein gar nichts, schon gar kein Internet.
So was mag das Publikum auch,
das
oder?
Das liebt das Publikum, natürlich.
Du hast erzählt oder du hast vorhin gesagt, Haydn hat das Streichquartett erfunden. Das heißt, vorher haben sich nie vier Streicher zusammengesetzt und gesagt, das spielen wir mal zusammen.
Nein, nein, also wie gesagt, natürlich gab es das vorher. Natürlich haben zwei Geigen, Bratsche und Cello miteinander Musik gemacht oder ähnliche Viererkombinationen. Aber Haydn, wie bei der Symphonie, hat etwas genommen, was andere schon gemacht haben und hat ihnen gezeigt, wie oft man das ein und dasselbe Formmuster durch kluge, auch formale Innovationen neu befüllen kann mit immer origineller Musik. Und auch, das sind auch zig Streichquartette, auch Klaviertrios und ich weiß nicht, also alle diese Formen. Und das Streichquartett, wie die Symphonie, ist zur zentralen Gattung der Klassik geworden und ist es geblieben. Und im Streichquartett, also jeder Musiker, der etwas auf sich hielt, musste ein Streichquartett schreiben. Außer er war ein so engagierter Opernkomponist, dass er sich mit der Oper begnügen konnte. Aber, also Wagner zum Beispiel. Aber schon Verdi hat aus einer gewissen Form von Eitelkeit gesagt, ich kann auch ein Streichquartett komponieren und hat das auch getan. Und bis herauf ins 20. Jahrhundert, wo die viele, fast alle der führenden Komponisten nicht unbedingt Symphonien geschrieben haben, aber Streichquartette, daran haben sie sich alle geübt. Schönberg, Alban-Berg, Webern, Bartok. Das ist die zentrale Gattung geworden und das war das Werk Haydns.
Haydn hat das etabliert. Ich stelle es mir ja so vor, dass wenn man als Komponist gespielt werden möchte, dann muss man für die Orchestrierung so wählen, dass es auch Ensembles gibt, die einen spielen können. Und wenn jetzt Streichquartette etabliert sind und sagen, okay, zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello, dieses Quartett reist um die Welt, das hat sich formiert und das steht zur Verfügung, um Dinge zu spielen, dann macht Sinn, dass man Stücke schreibt, die genau für dieses Quartett gedacht sind.
Das stimmt aber für die Generation ab, sagen wir, Mendelssohn, Schumann und dann Brahms
okay.
Und die folgenden. Das ist losgegangen mit der Pflege der Streichquartette von Ludwig van Beethoven. Beethoven war immer der Brennpunkt, das ist gar keine Frage.
Okay.
Aber das war Haydn.
Und wer hat dann Haydn gespielt, wenn es diese Streichquartette noch nicht so gab?
Wie gesagt, noch in Wien mit Mozart und Wannhall und Dietersdorf hat man Quartett gespielt. Also man hat ad hoc Ensembles zusammengestellt, die neuesten Stücke jeweils präsentiert haben. Das hat sich dann, auch das, so wie die Klaviersonaten oder die Klaviertrios, das hat sich wie die warmen Semmeln verkauft. Wenn Haydn eine Streichquartettsammlung herausgegeben hat, dann ist die weltweit verkauft worden. Und zu Hause musiziert worden, in den Salons, auch dann bald in den bürgerlichen Salons. Nicht? Und wie gesagt, dann haben sich irgendwann einmal konzertierende Streichquartett-Ensembles zusammengefunden. Das war aber erst ab im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts.
Okay, also eigentlich nach Haydns Tod, weil er ist dann 1809 in Wien gestorben. Und jetzt müssen wir kurz einen True-Crime-Podcaster aus unserer Taktlos-Folge machen, weil es gibt einen Krimi um seinen Schädel.
Ja, das ist irgendein Devotionaliensammler hat es geschafft, den Schädel Haydns aus dem Grab zu entfernen.
Ja, das war angeblich der Sekretär des Fürsten Esterhazy. Haydn wurde zuerst in Wien begraben und erst 6 Jahre später hat auch die Familie Esterhazy beschlossen, ihn zu würdigen und hat seine Überreste übersetzen lassen. Und dabei hat man festgestellt, dass der Schädel fehlt. In dem Grab waren die Gebeine ohne Schädel. Man hat dann herausgefunden, dass eben der Sekretär des Fürsten Esterhazy dahinter gesteckt hat. Der hat offenbar interveniert und den Schädel kurz nach der Beisetzung für Forschungszwecke entwenden lassen. Hat ihn dann an einen Freund übergeben, der ihn ans Musikkonservatorium weitergeben sollte. Das ist aber offenbar nicht passiert und erst 1895 Also Jahrzehnte später ist der Schädel wieder aufgetaucht und ist dann in den Besitz der Gesellschaft für Musikfreunde in Wien, also den Musikverein, übergegangen. Und 1954 hat man dann den Schädel und die restlichen Gebeine dann erst wieder vereint. Die liegen jetzt zusammen in einem Mausoleum in Eisenstadt in der sogenannten Heidenkirche.
Ja, kann man dem Meister einen Besuch abstatten, ja. Jetzt haben wir Streichquartett gesagt, ja, wir haben am Anfang vom Kaiserlied gesprochen. Das Kaiserlied war mindestens so populär wie die Paukenschlag-Symphonie. Und in einem der späten Streichquartette nimmt Haydn sein Kaiserlied und macht daraus einen Variationssatz. Und da können wir ja zum Abschluss ein bisschen hineinhören.
Das war's über Haydn. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann geben Sie uns bitte in der App, in der Sie uns hören, 5 Sterne. Und wenn Sie Anregungen haben und einen vierten Klassiker entdeckt haben, dann schreiben Sie uns bitte unter
podcast@diepresse.com. Ciao.
Wiederhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.